Wir sind das Semester gestartet, ja, mit dem Dreifachgebot der Liebe. Und über zwei Aspekte haben wir uns schon Gedanken gemacht. Und ihr wisst ja, wie es beginnt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit dem ganzen Verstand. Wir haben darüber nachgedacht, was das bedeutet. Mit Herz, Hand, Seele, Verstand, mit Kraft, wie wir Gott lieben können. Und dann haben wir über den zweiten Teil gesprochen, liebe deinen Nächsten. Wir haben über das Wort Splankna, über das griechische Wort Splankna nachgedacht und nachgedacht, wie können wir in Barmherzigkeit und mit Mitgefühl die Welt sehen und unseren Nächsten lieben. Und dieser letzte Teil, der geht manchmal so ein bisschen vorbei, denn da achten wir gar nicht so drauf, wo es heißt, wie dich selbst. Deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst, das impliziert ja, dass du dich selbst auch liebst. Also ich hoffe, du liebst dich, weil sonst kannst du deinen Nächsten ja auch nicht lieben oder du wirst ihn sehr limitiert nur lieben. Und genau da möchte ich heute in der Predigt reingehen und ich glaube, es wird auch die nächsten Wochen noch so ein bisschen das Thema sein. Ich glaube, dass wir in dieses Thema noch mehr hineingehen werden, weil ich spüre, dass das dran ist für uns und auch dran ist für mich, was es heißt, mich selbst zu lieben. Und was sind überhaupt Bedingungen, Voraussetzungen, dass ich mich selber lieben kann. Und ich habe die Predigt jetzt heute mal so genannt, Dich lieben, Teil 1. Und da möchte ich mit euch jetzt hineingehen. Die erste Frage, die ich an dich habe, ist, liebst du dich? Mal so ganz spontan, denk mal kurz drüber nach, man kann ja schnell reagieren, aber würdest du sagen, du liebst dich? Nein. Zu geteilter Reaktion, ihr braucht nichts sagen, keine Angst. Aber die Frage wäre ja, wenn du sagst, du liebst dich oder vielleicht nur bedingt, wodurch wird es sichtbar, dass du dich selber liebst? Ich glaube, es hat sehr viel mit unserem Denken und mit unserem Kopf zu tun und dass da auch die Liebe zu dir selbst beginnt. Weil die Art und Weise, wie du über dich denkst, hat Einfluss auf das, wie du dich siehst und auch auf deine Identität. Unser Denken bestimmt unsere Identität und formt unsere Identität. Und Identität ist letzten Endes das, was der Schlüssel ist, um dich selbst zu lieben. Identität ist eigentlich die Frage, wer bin ich? Also wenn wir darüber sprechen, was ist meine Identität, ist es die Frage nach dem, wer bin ich? Und ich möchte mit euch eine Geschichte lesen, die hat mich sehr ins Nachdenken gebracht, hat mich schon lange beschäftigt, aber mir ist was sehr bewusst geworden, was ich nie in diesem Text so richtig verstanden habe. Und zwar geht es um das Leben von König Saul. Und die Geschichte steht in 1. Samuel, Kapitel, eigentlich der ganze 1. Samuel-Brief, aber die entscheidenden Teile, wo es stark um Samuel geht, ist das Kapitel 9 bis 15. Und das Leben von Saul ist eigentlich eine sehr dramatische Geschichte. Und wir werden gleich näher sehen, warum die Geschichte eigentlich so dramatisch ist. Und es hat sehr viel, glaube ich, mit Identität zu tun und mit dem, wie du dich selber siehst. Vielleicht ganz kurz so ein kleiner Abriss. Saul hat ungefähr 1000 Jahre vor Christus gelebt. Und Saul war der erste König vom Volk Israel. Davor waren die Richter da. Lest ihr direkt vor im Buch der Richter. Richter waren auch Menschen, die waren von Gott berufen. Sie waren Rechtssprecher und Führer des Volkes, aber mehr so in einer temporären Situation. Meistens hatte das Volk ein Problem und dann ruft Gott zum Beispiel Simson als Richter oder Deborah als Richterin. Also Männer und Frauen, um eine gewisse Not abzuwenden. Und das hatte eigentlich immer auch mit zu tun, mit Krieg, mit Feinden, mit Belagerungen und Unterdrückungen. Und irgendwann hat das Volk gesagt, wir wollen jetzt auch einen König. Alle anderen Völker hier um uns herum, die haben einen König, wir wollen auch einen König haben. Gott, ihr König eigentlich, der Unsichtbare, war ihnen eigentlich nicht genug. Sie wollten einen König, den man anfassen kann. Und dann hat Gott sich darauf eingelassen. Und das lesen wir im Buch Samuel, wo Samuel quasi beauftragt wird, den ersten König zu bestimmen. Und das Predigtthema habe ich jetzt noch ein bisschen anders eigentlich formuliert. Das ist nicht nur, was ich vorher gesagt habe, liebe dich, sondern Identität, Schlüssel zur Selbstliebe. Identität, der Schlüssel zur Selbstliebe. Das ist das Thema, über das ich mit euch heute nachdenken möchte. Und ihr dürft mit ihm mal aufschlagen, 1. Samuel Kapitel 9. Und da wird sehr, sehr schön beschrieben, was für Bedingungen, was für Voraussetzungen König Saul eigentlich hatte. Lasst uns mal lesen die ersten zwei Verse in Kapitel 9, da heißt es: Kisch war ein reicher Mann aus dem Stamm Benjamin. Er war der Sohn von, da geht es immer weiter, das lasse ich mal aus, und dann sein Sohn Saul war ein stattlicher junger Mann, der am besten aussehendste Mann in ganz Israel, würdest du vielleicht auch gern hören von dir, der bestaussehendste Mann oder die bestaussehendste Frau in Radolfzell oder in Deutschland. Und dann heißt es, er war ein Kopf größer als alle anderen im Volk. Also Samuel, oder nicht Samuel, Saul, das, was er als menschliches Potenzial eigentlich bekommen hatte, war, er kam aus einer reichen Familie, ist schon mal gar nicht schlecht. Er war gut aussehend, sagt er, es wird gesagt, er war der hübscheste Mann im ganzen Volk. Und er war ein Kopf größer als alle anderen. Das sind eigentlich gute Voraussetzungen, oder, um König zu sein. Und dann, wenn wir weiterlesen, da sehen wir, dass Gott ihn beruft durch Samuel. Und das ist viel, viel wichtiger als, sage ich mal, diese äußeren Faktoren. Gott beruft ihn zum König. Und dann spricht er das Qualitätsmerkmal über Saul aus. Das könnt ihr mal nachlesen hier in Kapitel 10, Vers 24. Da heißt es, keiner in Israel ist ihm gleich. Das spricht Gott über Samuel aus. Gott spricht über Samuel aus. Keiner im ganzen Volk, keiner im ganzen Volk ist dir gleich. Und ich möchte jetzt mit euch die Berufung anschauen, die Berufungsgeschichte von Saul. Und das ist sehr, sehr interessant, weil die äußeren Faktoren sind schön, er ist reich, er ist gut aussehend, er ist groß. Und, aber was Gott über dich sagt, ist ja viel wichtiger. Und dass Gott dich ruft und Gott sagt, dich habe ich auserwählt. Sauls Berufung von Gott, das ist passierte eigentlich in drei Ereignissen. Und ich fand es schon sehr erstaunlich, dass Gott eigentlich dreimal diesen Saul als König bestätigt. Eigentlich hätte es ja einmal gereicht. Und die erste Begebenheit ist diese persönliche Berufung von Saul, König Saul. Da lesen wir hier in Kapitel 9, Vers 27b bis 10,1, da heißt es, als der Knecht gegangen war, also der Knecht von Saul, sagte Samuel, bleib hier stehen, denn ich habe eine Botschaft für dich von Gott erhalten. Dann nahm Samuel ein Fläschchen Öl und goss es über Sauls Kopf aus. Er küsste ihn und sagte, ich tue das, weil der Herr dich zum Anführer seines Volkes Israel gesalbt hat. Könnt ihr vielleicht das Licht noch ein bisschen hochdrehen? Ich kann es ja schlecht lesen. Also, wir sehen hier, Samuel trifft Saul und er salbt ihn zum König. Er gießt diese Salbe über ihm aus und sagt, Gott hat dich erwählt, du sollst über meinem Volk stehen als König und über meinem Volk regieren. Und dann finde ich es so cool, wir lesen dann weiter, wie Gott ihn sogar auch noch befähigt. Und zwar in Kapitel 10, Vers 9 und 10, da lesen wir, als Saul zum Gehen, als Saul sich zum Gehen wandte, verwandelte Gott sein Herz. Und noch am selben Tag erfüllten sich alle Zeichen. Als Saul und sein Knecht Gibea erreichten, kamen ihnen die Propheten entgegen. Da kam der Geist Gottes über Saul und auch er begann mit ihnen prophetisch zu reden. Also Samuel geht jetzt weg und Saul geht seines Weges und dann passiert das Erste, das heißt, Gott verwandelte sein Herz. Total krass. Gott hat sein Herz vorbereitet, in diese Rolle als König hineinzukommen. Und dann heißt es, er bekam den Heiligen Geist, er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und wisst ihr, im Alten Testament war das anders. Da haben nur Könige, Propheten, Priester und ganz auserwählte einzelne Leute den Heiligen Geist, Gott selber, in Person in sich bekommen. Und hier heißt es, er wurde mit dem Heiligen Geist getauft und dann hat er sogar noch eine prophetische Gabe bekommen, dass er mit diesen Propheten hier prophezeit hat. Also Gott gibt ihm eigentlich die supermenschlichen Bedingungen, ja, in denen er groß wird. Gott beruft ihn ganz klar und er befähigt ihn durch übernatürliche Dinge, um für dieses Amt des Königs vorbereitet zu sein. Also bessere menschliche Bedingungen kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, um in so eine Rolle als König hineinzuschlüpfen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke so, wenn man jetzt das so hört, dann wird man sagen, hey Saul, komm, let's go, jetzt, hey, du bist vorbereitet, mach das, wo Gott dich dazu bestimmt hat. Aber interessant ist, wenn wir weiterlesen, Saul hat trotz all dieser Dinge Zweifel. Und zwar wird es sichtbar in Vers 10, Vers 16b, da heißt es nämlich, aber er erzählte seinem Onkel nicht, dass Samuel mit ihm über das Königtum gesprochen hatte. Die Geschichte geht weiter und er trifft seinen Onkel. Ey, ich an seiner Stelle hätte gesagt, hey Onkel, ey, ich bin zum König gesalbt worden. Gott hat mich berufen, für dieses Volk der König zu sein. Aber er verschweigt das. Könnt ihr euch das vorstellen? Ey, das ist so, wie wenn nach der Bundestagswahl die CDU, die Wahlergebnisse werden bekannt gegeben, ja? Alle stehen auf der Bühne und der Herr Merz versteckt sich irgendwo da hinten und ist gar nicht da. Hat es gar nicht kapiert, dass eigentlich seine Zeit gekommen ist. Und ganz ähnlich ist es hier bei Saul. Er zweifelt an dem, dass Gott ihn berufen hat. Aber es ist so cool, Gott geht mit ihm weiter und macht noch eine zweite Berufung. Und zwar eine öffentliche Berufung, wo das ganze Volk dabei ist und alle hören, dass Gott ihn erwählt hat als sein König. Und zwar steht das in Vers 26 bis 27, auch im Kapitel 10. Da heißt es, als Saul nach Gibea heimkehrte, was stimmt das jetzt? Sorry, nein, falsch. Falsche Stelle. 21 bis 24. Genau, Kapitel 10, 21 bis 24, da heißt es, dann ließ er jene einzelne Sippe des Stammes Benjamin vortreten und die Sippe, genau, also ich lasse es weg, hier wird jetzt nur kurz erklärt, wie dieses Losverfahren lief. Also die haben das ja alles durch das Losverfahren bestätigt und Samuel macht hier dieses Losverfahren und dann heißt es hier ab dem zweiten Teil und schließlich wurde Saul, der Sohn des Kisch, erwählt. Doch als sie nach ihm suchten, war er verschwunden. Da fragten sie den Herrn, wo ist er? Und der Herr antwortet, er versteckt sich beim Gepäck des Lagers. Dort fanden sie ihn und holten ihn hervor. Und als er mitten unter das Volk trat, war er einen Kopf größer als alle anderen. Daraufhin sagte Samuel zum ganzen Volk, das ist der Mann, den der Herr auserwählt hat. Keiner in Israel ist ihm gleich. Und alle riefen, es lebe der König. Also Gott macht diese Berufung ganz offiziell. Das ganze Volk hat sich versammelt, alle Stämme kamen zusammen. Und Samuel bestätigt ihn hier jetzt noch zum zweiten Mal als König und sagt, Saul, du bist der König, der bestimmte König von Gott für das Volk Israel. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was war eigentlich sein Problem? Also er kam ja eigentlich aus einer super Familie, er wird zum König gesalbt, aber da war so viel Minderwert und Zweifel über seine Berufung, weil als das ganze Prozedere läuft, ist er gar nicht da, sondern er versteckt sich irgendwo bei irgendeinem Gepäck. Und sie müssen ihn erstmal suchen und sagen, hey, deine Zeit ist gekommen, Gott hat dich erwählt und du wirst heute offiziell vor dem Volk bestätigt. Ich finde das sehr bezeichnend und interessant, dass diese Zweifel ihn so tief innerlich geplagt haben. Und wisst ihr, was es immer gibt, egal ob du König bist oder der Nachbar bist, es gibt immer Neider und Zweifler in deinem Leben. Also das kennt ihr wahrscheinlich auch, es gibt immer Leute, die freuen sich nicht, weil du so ein schönes Auto fährst oder weil du den Beruf hast oder weil du mehr Kinder hast oder was auch immer. Es gibt immer Neider und Zweifler und die gab es auch bei Saul, weil wenn wir weiterlesen, in Vers 26 und 27, da kommen wir jetzt hin, da heißt es nämlich, Als Saul nach Gibea heimkehrte, wurden einige Männer des Heeres, denen Herzen Gott berührt hatte, zu seinen ständigen Begleitern. Aber es gab auch schlechte Menschen, die sagten, wie soll dieser Mann uns retten können? Und sie verachteten ihn und weigerten sich, ihm ein Geschenk zu bringen. Also hier sehen wir, es gab Neider und es gab Leute, die ihn in dieser Rolle gesehen haben und bestätigt haben. Und hier gibt es eine ganz interessante Begebenheit, die heute für die Geschichte entscheidend ist. Hier heißt es nämlich, als Saul nach Gibea heimkehrte. Wir werden nachher noch über Gibea sprechen, weil Gibea war die Geburtsstadt, es war die Heimatstadt von König Saul. Und hier heißt es, es gab Menschen, die ihn verachtet haben. Und wisst ihr, wenn du Verachtung erlebst, passiert es ganz schnell, dass du in Minderwertigkeit rutscht und deine Berufung nicht annehmen kannst. Aber die Geschichte geht noch weiter. Es gibt noch eine dritte Bestätigung von Gott. Und das war nach der ersten großen Schlacht. Saul war jetzt König und Saul hatte die erste große Aufgabe, gegen die Ammoniter zu kämpfen. Ammoniter war auch ein Volk, was die Israeliten immer wieder angegriffen hat und Feinde war. Und Saul fährt einen riesen Sieg ein gegen die Ammoniter, vertreibt sie, besiegt sie. Und das war so ein richtiger Höhepunkt von König Saul. Und dann heißt es hier in Kapitel 11, Vers 14 und 15, dann sagte Samuel zum Volk, kommt, lasst uns nach Gilgal gehen und den König noch einmal bestätigen. Sie zogen nach Gilgal und krönten Saul vor dem Herrn zum König. Schon wieder. Also er hat sich quasi bewährt. Und das ganze Volk hat es gesehen, hey, er kann uns befreien von unseren Feinden. Die Ammoniter waren eigentlich nicht die großen Feinde, sondern eigentlich waren die Philister das große Problem. Die Philister waren die Feinde, die Israel immer wieder unterdrückt, versklavt haben und die sie belagert haben. Aber die Ammoniter war auch ein Volk, mit denen sie im Krieg waren. Und Saul wird jetzt hier ein drittes Mal bestätigen und das Volk sieht, hey, er hat uns befreit vor unseren Feinden. Er ist wirklich in der Rolle jetzt des Königs angekommen. Ja, die Bestätigung in seinem Erfolg war das Dritte. Und wisst ihr, wenn man das so liest bis hierhin, dann müssen wir doch denken, mehr Zuspruch, mehr Bestätigung, auch mehr Befähigung von Gott kannst du eigentlich gar nicht bekommen. Eigentlich perfekte Bedingungen. Gott hat den Perfekten gesehen und hat den Perfekten auserwählt. Und ich möchte noch mal ein paar Aussagen sagen, was Gott über ihn spricht. Hier in Kapitel 10, Vers 24 habe ich vorher schon gesagt, du bist der Mann, den Gott auserwählt hat. Keiner in Israel ist dir gleich. Was ist das für ein Statement? Hey, wenn Gott zu dir sagt, keiner im ganzen Volk ist dir gleich, du bist wirklich besonders von Gott herausgehoben und befähigt. Und dann heißt es, Gott verspricht ihm schon, du wirst mein Volk von den Philistern retten. Kapitel 9, Vers 16. Auch hier, Gott verheißt ihm schon, ähnlich wie bei Josua, dieses Land habe ich euch gegeben. Er sagt, du wirst mein Volk von den Philistern befreien. Das war für die Israeliten fast unvorstellbar. Das war der Dauerfeind, die Dauerplage, aus der sie eigentlich nie rauskamen. Selbst bei Simson nur temporär. Ne? Und dann sagt Gott noch was Drittes. Er sagt, ich, Gott, werde mit dir sein. Kapitel 10, Vers 7. So krass. Das ist genau wie ein Missionsbefehl, wo Jesus sagt, und siehe, ich bin bei euch, bei dir, Beate, bei dir, Kai, alle Tage bis an der Weltende. Gott ist mit dir, Gott ist in dir. Du hast den Heiligen Geist. Aus Saul wurde mit dem Heiligen Geist ausgerüstet. Ich finde, es ist so eine starke Berufungsgeschichte. Da ist so viel drin von Gottes Zuspruch und von Befähigung. Und trotzdem, wenn wir die Geschichte jetzt weiterlesen, ab Kapitel 15 wird es eigentlich tragisch. Es wird tragisch. Saul hat an so vielen Stellen schlechte Entscheidungen getroffen, Dinge falsch gemacht, nicht auf Gott vertraut, gravierende Fehler und das hat ihn dann seine Königsherrschaft gekostet. Gott hat die Königsherrschaft von ihm wieder weggenommen und hat sie dann an David gegeben. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Und eigentlich nicht nachvollziehbar. Eigentlich nicht nachvollziehbar. Was war das Problem von Saul? Da möchte ich mit euch so ein bisschen heute reingehen. Und ich glaube, das erste Problem war wirklich sein Selbstbild, sein Mangel an Identität. Er wusste nicht, wer er ist und er konnte das nicht annehmen, was eigentlich über ihn gesprochen wurde oder was auch die Umstände waren. Ich möchte euch noch mal kurz erinnern, was gesagt wurde. Oder machen wir es besser anders? Ihr habt es schon gehört, was über ihn gesagt wurde. Schaut mal, wie er sich selber sieht. Geht mal nochmal zurück zu Kapitel 9, Vers 21. Wir haben all das gehört, was über ihn gesagt wurde und was auch die Fakten waren. Und jetzt schaut mal, was er sagt. Kapitel 9, Vers 21, da sagt Saul, hier heißt es, Saul antwortete, aber ich stamme doch nur aus Benjamin, dem kleinsten Stamm in Israel, und meine Familie ist die unbedeutendste von allen Familien in diesem Stamm. Das ist das, wie er sich selber sieht. Er sagt, ich komme nur aus Benjamin. Wir werden darüber sprechen, was auch das Erbe von Benjamin war. Aber es war der kleinste Stamm und er kommt aus einer Familie, wo er sagt, wir sind die Unbedeutendsten, uns kennt keiner, uns mag keiner. Und das ist das, wie er sich sieht und das war sein Problem. Sein Problem war nicht, dass er sich gesehen hat als der Größte, der von Gott erwählt war, ja, der all diese Dinge von Gott zugesprochen hat. Nein, er sagt, ich komme nur aus dem kleinsten Stamm und aus der unbedeutendsten Familie. Und da kommt seine Minderwertigkeit, sein Identitätsproblem eigentlich schon sehr deutlich raus. Und Gottes Berufungskriterien sind einfach anders und das liebe ich so an Gott. Wisst ihr, Jesus kam auch ist in Bethlehem geboren. Das ist ein winziges Dorf, nicht in Jerusalem, wo Könige zur Welt kamen, sondern ein paar Kilometer weit weg. Und was sagen sie über Jesus? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Ganz ähnliche Dinge wurden über ihn gesprochen, aber Jesus wusste, wer er war. Er kannte seine Identität und hat nicht auf das gehört. Deswegen kam er nicht in Minderwertigkeit. Und das zweite Problem, was ich bei Saul sehe, Scham bestimmte sein Denken. Scham kam in sein Leben rein und hat seine Identität zerstört. Und da möchte ich mit euch heute reingehen, so ein bisschen in das Thema, Thema Scham. Ganz kurz nochmal zur Erinnerung, woran haben wir das gesehen? Er schämt sich vor seinem Onkel, sich zum König zu bekennen. Hat er sich nicht getraut, da war Scham. Ah, das bin ich nicht oder das glaubt er mir nicht. Oder bei seiner Krönung, er versteckt sich aus Scham. Er konnte diese Rolle, seine Berufung nicht annehmen. Wisst ihr, und Scham sagt immer, du bist nicht genug oder du bist nicht gut. Und das zerstört unsere Identität. Ja, die Frage ist, woher kam das Identitätsproblem von Saul? Warum war Scham in Sauls Leben? Und ich möchte euch in eine Geschichte reinnehmen, wo ich persönlich glaube, dass das eine Ursache sein könnte. Ich meine, wir haben nicht alles aus seinem Leben hier vorliegen, wir haben verschiedene Fakten. Aber ich glaube, es hat mit was zu tun, was gar nicht direkt mit seinem Leben zu tun hatte. Und ich möchte mit euch über Gibea sprechen. Also ich habe vorher schon erwähnt, Gibea war die Geburtsstadt oder ja, die Heimatstadt von Saul. Und Gibea hat eine ganz, ganz, ganz dramatische Geschichte und die möchte ich mit euch mal anschauen. Gibea liegt im Stamm Benjamin, das wissen wir. Und dort ist Saul aufgewachsen. Und da ist was passiert, man weiß nicht genau, Geschichte, ich habe es auch jetzt nicht so genau recherchiert, ich habe nicht schnell was gefunden, aber es sagt so ungefähr vielleicht 50 bis 100 Jahre, bevor Saul geboren ist, ist was passiert in Gibea, was sehr, sehr dramatisch war. Eine Schandtat, eine gewaltige Schandtat ist in dieser Stadt passiert. Und die lesen wir in Richter Kapitel 19 bis 20. Das Buch Richter ist direkt vor Samuel, weil geschichtlich, chronologisch das auch davor passiert ist. Und ich sag's euch, also wirklich, wenn ihr gute Nerven habt, dann könnt ihr das heute Nachmittag mal lesen. Aber das ist wirklich schrecklich, was da passiert ist. Also mir wurde es ganz anders, als ich das gelesen habe, weil es so gnadenlos oder so ehrlich eigentlich berichtet, was da passiert ist. Und ich möchte euch nur diese Geschichte mal zusammenfassen. Es gab einen Leviten, der hat in Ephraim gelebt und der hatte eine Frau, sie wird als Nebenfrau bezeichnet und mit dieser Nebenfrau war er unterwegs. Er reiste durch Israel und ihr wisst, Israel bestand ja aus diesen 12 Stämmen. Und er kommt dann mit seiner Frau am Abend in diesen Stamm Benjamin, nach Gibea, in diese Stadt. Und dann heißt es, keiner bot ihnen für die Nacht ihre Gastfreundschaft an. Das ist schon mal dramatisch und eigentlich auch total krass für eine orientalische Kultur. Da kommt einer, das war ja nur ein Landsmann, der kam ja nur aus einem anderen, wie bei uns, anderen Bundesstaat, ja, Bundesland. So, wenn einer aus Bayern zu uns rüberkommt. Und dann heißt es, die ganze Stadt hat ihm keine Gastfreundschaft erwiesen. Niemand wollte ihm einen Schlafplatz geben, er, ihm und seiner Frau. Und dann heißt es, es gab einen alten Mann, er war ein Fremder in Gibea, also er kam nicht aus dieser Stadt, er war aus dem Stamm Ephraim, hatte da jetzt gelebt, da in Benjamin, im Stamm Benjamin, also in Gibea. Und dann heißt es, dieser Mann hat gesagt, hey, ihr dürft bei uns übernachten. Er hat ihnen einen Schlafplatz angeboten. Und da heißt es, dass dieser Levit, der keinen Namen hat, mit seiner Frau dann bei ihm übernachtet. Und dann geht die Geschichte weiter, sie essen zusammen und haben eine gute Zeit und unterhalten sich noch. Und dann passiert was Krasses. Dann heißt es nämlich, ein paar Männer aus Gibea kamen und sagten Folgendes, hört mal zu, bringt den Mann, den Levit heraus, wir wollen uns an ihm befriedigen. Diese Männer wollten Sex mit diesem Mann, die wollten ihn vergewaltigen. Und dann war die Diskussion natürlich im Haus, und vor allem in der Gastfreundschaft, man hätte jetzt nie einen Gast irgendwie da rausgegeben. Gibt es eine andere Geschichte ja auch in der Bibel, wo man das liest. Und dann, das Ende vom Lied ist dann, dass es heißt, dass sie die Nebenfrau diesen Männern gegeben haben, weil sie konnten sie nicht überzeugen, dass sie aufhören sollen mit dieser Gewalttat. Und dann heißt es, diese Männer haben diese Frau abwechselnd diese ganze Nacht vergewaltigt, bis sie gestorben ist. Das ist in Gibea passiert. Im Volk Israel, einem eigenen Landsmann oder einer Landsfrau. Eine schreckliche Geschichte. Und dann geht es weiter. Am nächsten Morgen heißt es, hat der Levit seine Frau auf seinen Esel gepackt, ist zurückgereist nach Ephraim, also in seine Heimat, hat die Frau in 12 Stücke zerschnitten und hat an jeden Stamm Israel ein Stück von dieser toten Frau geschickt. Also, was für eine krasse Geschichte. Und damit wurde dem ganzen Volk bekannt, was eigentlich von der Schandtat passiert ist in Gibea, in dieser Stadt, im Stamm Benjamin. Und dann haben sich die 11 Stämme haben sich versammelt und haben gesagt, hey, was tun wir? Wir müssen etwas tun, um diese Gerechtigkeit, um Gerechtigkeit zu schaffen. Und dann hat sich ganz Israel versammelt, also diese 11 Stämme sind nach Benjamin gereist, nach Gibea, und haben gesagt, gib uns diese Leute heraus, die es getan haben, wir werden sie töten. Und dann sagt der Stamm Benjamin, wir geben niemand raus. Diese Männer haben sie geschützt. Das kann man sich nicht vorstellen, oder? Sie schützen noch diese Männer. Und dann ist es so eskaliert, dass es zum Krieg kam. Das eigene Volk hat gegeneinander gekämpft. Die 11 Stämme haben gegen den Stamm Benjamin gekämpft. Ihr könnt es nachlesen. Über 65.000 Menschen sind gestorben wegen dieser Schandtat. Und der ganze Stamm Benjamin wurde ausgerottet, bis auf 600 Menschen. 600 Männer waren übrig, keine Frau. 600 Männer waren übrig, sie sind geflohen, das liest man da. Und am Ende war es sogar so, sie mussten, dass der Stamm nicht ausstirbt, wieder ihnen Frauen geben. Das ist ganz interessant, müsst ihr mal nachlesen, komplizierte Geschichte, dass dieser Stamm nicht ausgerottet wäre. Das ist die Schandtat von Gibea. Das ist passiert 2-3 Generationen vor, bevor Saul in dieser Stadt geboren wurde. Und wisst ihr, jeder Israelit kannte diese Geschichte. Jeder Israelit wusste, was in Gibea passiert ist. Und jeder Israelit wusste auch, was Benjamin eigentlich Schlimmes getan hat an diesem Volk, am Volk Israel. Dass so viele Menschen gestorben sind. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, das ist wie der Holocaust, oder? Also jeder Deutsche, Gott sei Dank, jetzt noch weiß, was wir Deutschen getan haben und was wir für eine Schuld auf uns geladen haben. Und viele Deutsche haben auch lange unter Scham gelebt. Und es ist auch eine Scham, die auch ein Stück zu Recht auch da war, was wir anderen Menschen, was wir Gottes Volk angetan haben. Und ich glaube, dass diese Geschichte was zu tun hat mit Saul. Weil ich kann mir nicht vorstellen, nach all dem, was er erlebt hat, warum er mit Minderwert und Scham nicht in diese Rolle von seiner Königsposition hineingekommen ist. Ich glaube, der Punkt war, dass Saul, er war ja einer aus Gibea, dass er sich immer mit dieser Schandtat noch identifiziert hat und dass er das nie mit Gott irgendwie aufgearbeitet hat. Und dass so wirklich diese Scham in sein Leben kam. Und an der Stelle hieß es ja auch, sie verachteten ihn. Ja, sie haben ihn verachtet, wahrscheinlich, weil sie wussten, was, du kommst aus Gibea, was willst du eigentlich? Ne? Weißt du eigentlich nicht, was ihr unserem Volk angetan habt? Und ihr, du sollst jetzt der König sein für das ganze Volk, einer aus dieser Stadt? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Gedanken und vielleicht auch immer wieder Aussagen von Menschen, Saul, immer wieder getroffen haben. Und deswegen war auch seine Reaktion, dass er sich versteckt hat und das eigentlich gar nicht annehmen wollte. Und wisst ihr, Gott ist so gnädig. Ich denke mal, wenn ich an unser Land denke, wie gesegnet wir sind, warum hat Gott das gemacht? Ich verstehe das nicht. Wir waren so schlimm. Wir haben so einen Dreck gemacht. Wir haben 6 Millionen Juden getötet und viele andere Menschen. Und Gott hat uns so wenig Jahre später so gesegnet. Ich finde es einfach krass. Und es zeigt uns was über Gottes Wesen. Und wisst ihr, auch hier in der Geschichte, ich glaube, dass Gott aus Saul erwählt hat, aus dieser Stadt, weil er damit auch wie so einen Neuanfang schaffen wollte. Das war wie so ein Zeichen von Gott. Hey, dieses, was da passiert ist, war schlimm. Aber es gibt einen Neuanfang, es gibt Vergebung. Und das sollte wie so Rehabilitation auch sein für diesen Stamm Benjamin und für Samuel. Dass Gott einen erwählt, der wacht über sein Volk, was so, so Schlimmes diesem Volk angetan hat. Und auf der einen Seite sehen wir so Gottes Größe da drin und Gottes Gnade für Neuanfang, aber auf der anderen Seite auch die Power, die Kraft von Scham. Wie Scham ein Leben zerstören kann und an eine Berufung, die auf Saul sein Leben war, ganz, ganz deutlich. Und wisst ihr, ich glaube, du kannst die größte Berufung von Gott haben, aber wenn deine Identität nicht gesund ist, wenn du unter Scham noch lebst, wirst du nie in das reinkommen, was Gott für dein Leben hat. Und ich glaube, dass das die Message ist und auch die Einladung von Gott, auch durch diese Geschichte, dass Gott uns einmal Rehabilitation anbietet, Wiederherstellung, aber dass Gott uns auch klar zeigt, dass Scham eine der stärksten Waffen vom Feind ist, die dich zerstören kann und die dich davon abhalten kann, dass du das lebst, was Gott für dein Leben hat. Kai, kannst du vielleicht mal ein bisschen Musik anmachen im Hintergrund? Weil ich möchte uns jetzt einladen heute Morgen, ja, da hineinzugehen oder auch darüber nachzudenken. Weil ich glaube, dass ja, viele Leute und viele Menschen, auch viele Christen, auch so ein eigenes Gibea haben. Ein Ort, wo Schande und Scham in dein Leben kam und was das Potenzial hat, dich zu zerstören und letzten Endes dich auch fernzuhalten, dass du in das hineinkommst, was Gott für dein Leben hat, in deine Berufung. Und ich hatte auch so ein Gebärerlebnis in meinem Leben, in meiner Kindheit. Ich war so ein ADHS-Kind und ich hatte sehr viele Probleme, wirklich, mit meinem Vater, mit der Schule, mit dem Sportverein. Überall war ich jemand, der angestoßen ist, der einfach nicht so war, wie man hätte sein sollen. Und ich habe sehr viel Entwürdigung, Scham, Verachtung und Ablehnung erlebt in meinem Leben. Und das war wirklich schwierig für mich. Und wisst ihr, das Problem ist, dass du irgendwann anfängst, Dinge zu glauben, Umstände zu glauben und über dein Leben auszusprechen. Und so war das auch bei mir, dass jemand dachte, ja, du bist einfach ein Versager, du bist ein Verlierer. Aus deinem Leben wird nichts, Yogi. Keiner mag dich. Und es ging so weit, dass ich wirklich auch Selbstmordgedanken hatte als Teenager. Weil diese Scham, ich war nie gut genug, ich habe es nie meinem Vater recht gemacht, auf der Hauptschule, da wo die Dummen hingehen. Das wurde immer so über mich ausgesprochen und habe ich auch selber über mich ausgesprochen. Ich habe gemerkt, wie Scham in mein Leben kam, Minderwertigkeit und wie dadurch mein Leben eigentlich ohne Perspektive war. Und ich möchte euch heute Morgen auch einladen, vielleicht gibt es welche unter uns hier, die auch so ein Gibea-Erlebnis hatten, so eine Gibea-Erfahrung in ihrer Kindheit oder vielleicht auch später. Und wisst ihr, das Kreuz ist so ein herrlicher Ort, weil Jesus hat alle Scham getragen ans Kreuz. Aber der Punkt ist einfach, wir müssen es ans Licht bringen und wir müssen es zu ihm bringen und ihm bekennen. Und ich habe das auch gemacht. Ich habe irgendwann all den Müll zu Jesus gebracht, all meine Minderwertigkeit, all die Lügen, die ich immer selber ausgesprochen habe und habe gesagt, Jesus, ich möchte es nicht mehr. Diese Scham und dieses Versagenslabel soll nicht mehr über mein Leben stehen. Und ich möchte euch heute Morgen einladen, als den ersten Schritt, den wir gleich machen. Wenn du beschämt wurdest in deiner Kindheit und vielleicht war das gar nicht dein eigenes Verschulden. Bei mir war es schon, würde ich sagen, auch mein eigenes Verschulden, hat ja mit mir zu tun als Person. Aber vielleicht wurdest du auch beschämt von anderen Menschen, vielleicht wurdest du missbraucht oder irgendwas wurde dir angetan, wo andere in dein Leben zerstörerisch hineingewirkt haben. Und wisst ihr, lasst uns lernen aus der Geschichte von Saul. Gott hat einen wunderbaren Plan und eine Berufung, aber Scham ist das, was das zerstört und abhalten möchte. Und deswegen möchte ich euch einladen, heute Morgen so als ersten Schritt einfach an das Kreuz nach vorne zu kommen und Jesus deine Scham zu bringen. Und das ist eine Sache zwischen dir und Jesus, wo du einfach sagst, Jesus, da ist was passiert in meinem Leben, das hat mich tief verletzt. Das hat meine Würde genommen und hat meine Identität beschädigt oder zerstört. Und Jesus, ich möchte das heute an dein Kreuz bringen, weil du hast alle Scham getragen. Und du bist ein Gott der Wiederherstellung und du bist ein Gott, der Würde und Identität schenkt. Und ich möchte euch jetzt einfach einladen, dass ihr, wenn ihr das spürt, da ist was, was mich blockiert, was mich abhält davon, das zu leben, was Gott eigentlich in mein Leben gesprochen hat, dann möchte ich einladen, das heute Morgen nach vorne zu bringen und einfach zu Jesus zu bringen. Und da haben wir jetzt eine kleine Zeit dafür, ein kleines Zeitfenster und danach möchte ich euch einladen, auch noch für ein Segensgebet. An die Beate und ich, wir werden hier vorne stehen und wir werden euch segnen und euch beten und wir werden Gottes Berufung einfach nochmal auf eurem Leben bestätigen und wir werden das ausbeten, dass das, was Gott für euch vorbereitet hat und wie Gott euch geschaffen hat, dass das durchbricht zu seiner Ehre. Und dass heute Morgen wirklich ein Ort ist der Wiederherstellung. Wirklich der Wiederherstellung von Gottes Berufung, Gottes Plan für dein Leben. Ihr dürft jetzt gerne nach vorne kommen. Es ist wirklich eine Sache zwischen dir und Gott.